Ja, wir haben 7 Uhr gerade durch. Jetzt geht die Tür noch auf. Wir warten noch einen ganz kleinen Augenblick, aber gleich möchten wir anfangen. So, schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich auch über alle, die im Internet dabei sind. Ja, ich freue mich auch, meinen lieben Freund und Bruder Herzog zu sehen. Der hat sich jetzt vor einer Woche taufen lassen. Er ist auch dabei, das sehe ich gerade. Und die ganzen anderen, auch zum Teil bekannten Namen, zum Teil auch noch für mich unbekannten Namen. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen heute zu dem Thema. Heute haben wir das Thema die Erschaffung des Universums und des Lebens. Eine Frage, die sich kluge Menschen stellen. Wie ist das alles entstanden? Wie kam das und woher kommt das Universum? Wie ist das Leben entstanden? Ich habe einen Wissenschaftler jetzt heute noch gehört, der hat behauptet, das Leben ist so komplex, dass eigentlich kein Mensch Leben erklären kann. Das gibt's nur bei uns, das gibt's nirgendwo anders. Wir ahnen, was Leben ist, aber allein die Definition und die Tiefe des Verständnisses über das Leben, das weiß eigentlich keiner. Was ist Leben? Ja? Wir wissen den Unterschied, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist das Leben aus ihm gewichen. Aber was ist Leben? Wie viel bedeutet das? Ja, das ist eine sehr, sehr große Tiefe, die viele gar nicht ermessen können, beziehungsweise auch niemand ermessen kann. So dieser Wissenschaftler. Ich habe mich gewundert, auch über diese Aussage. Und heute wollen wir genau über dieses Thema sprechen, die Erschaffung des Universums und des Lebens. Woher kommt das? Woher kommt das Universum? Woher kommt das Leben? Und wir werden zwei Themenblöcke sehen. Die einen behaupten, das ist alles von alleine entstanden durch Zufall in einer sehr, 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 sehr langen Zeit. Und die anderen werden sagen, das kommt von Gott. Und wir werden uns anschauen, welches Konzept ist glaubwürdiger. Wir haben ja einen Bibelkurs. Und wir schauen, was sagt die Bibel. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet euch wundern. Im Laufe dieser Lektion, wie viel doch die Bibel an Belege hat, die ganz klar dieser Evolutionstheorie widersprechen. Und ich will auch sehr vieles auch mit der Bibel selbst belegen. Was sagt Gott denn dazu, wie das Ganze kam, die Erschaffung des Universums und des Lebens? Ja, wir kommen zum ersten Punkt. Der erste Punkt heißt, Gott hat alles erschaffen, durch den Herrn Jesus Christus erschaffen. Wer möchte den ersten Punkt lesen? Seid so frei, wer möchte? Ja, Winfried, sei so gut.
Ich lese Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm.
Ja, alleine über diesen Vers könnte ich, denke ich, jetzt auf Anhieb eine Stunde sprechen. Aber ich habe ja nicht ganz so viel Zeit. Deswegen wollen wir ganz kurz über die Inhalte sprechen. Das ist eine ganz, ganz große Tiefe, die wir in diesem Bibelvers sehen. Fangen wir mit dem ersten Satz an. Dieser, und da geht es um Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir haben, als meine Kinder klein waren, habe ich meine Kinder gefragt, warum können wir Gott nicht sehen? Jetzt ist mein kleinster Sohn hier, David, warum können wir Gott nicht sehen? Weil er Geist ist. Und hier heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und wäre Jesus nicht als Mensch auf diese Erde gekommen, wüssten wir eigentlich überhaupt nichts richtig von Gott. Er kam in Menschengestalt, hatte aber das Wesen Gottes. Und er wird seine Menschengestalt nie wieder ablegen. Das ist ein anderes Thema, aber nur, dass wir uns vorstellen, vor dem, dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau Maria, bald haben wir Weihnachten, da wurde Gott Mensch. Gott wurde Fleisch und ist zu uns gekommen. Aber vorher war auch der Herr Jesus Geist und jetzt wird er Fleisch. Und hier heißt es, dass er, Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Dann geht es weiter, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Über das Wort Erstgeborene kann man viel reden. Aber ich gehe jetzt zu dem weiteren Punkt, der über aller Schöpfung ist. Guido, ich möchte dich fragen, was heißt, Jesus ist über aller Schöpfung? Was heißt das, was die Bibel hier sagt?
Ja, dass er der Höchste ist.
Dass er der Höchste ist, dass er über der Schöpfung ist. Ich möchte eine Behauptung hier reinstellen und ihr sagt, was daran falsch ist. Ich, Andreas, bin über aller Schöpfung. Es ist fast lustig, was ich gesagt habe, nicht? So, stimmt hinten und vorne nicht. Aber was stimmt nicht? Was bin ich denn? Ich bin selbst Teil der Schöpfung. Ich bin selbst geschaffen worden. Fabio, herzlich willkommen, setz dich ruhig. So, ich bin selbst geschaffen. Aber hier sagt die Bibel, dass dort jemand ist, Jesus, der ist über aller Schöpfung, nicht ein Teil der Schöpfung. Ich bin geschaffen und Jesus ist über aller Schöpfung. Dann schauen wir weiter, was die Bibel über Jesus sagt. Denn in ihm, also in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Jetzt will ich mal schauen, was hier dazu sagt. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. So, was ist, welcher Himmel ist gemeint? Wenn die Bibel über Himmel spricht, dann gibt es ja im Prinzip zwei Himmel. Einmal den Himmel, den wir sehen, ja, das Firmament, die Sterne dort, die Milchstraßen. Und dann meint die Bibel auch den Himmel, wo Gott wohnt. Dorthin, wo wir mal hinkommen, wenn wir erlöst werden. Und hier heißt es, alles, was es gibt, hat Jesus gemacht, was im Himmel und was auf Erden ist. Und dann wird gesagt, das Sichtbare und Unsichtbare. Zum Beispiel, kann man meine Gedanken jetzt sehen? Ja, aber ich habe welche. Ja? Ich kann Böses im Schilde führen und die ahnt das gar nicht. Es gibt Menschen, die sind so böse und lächeln dabei. Ja? Du kannst nicht ahnen, was ist. Jetzt ist es aber ziemlich töricht zu sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Die Gedanken sind da, aber die kannst du nicht sehen. Und so hier wird gesagt, alles, was sichtbar und unsichtbar ist, hat dieser Jesus geschaffen. Wir kommen in einigen Lektionen dazu, das ist nicht das Thema von heute, woher kommt das Böse? Das ist nicht von Jesus erschaffen, das kommt von einer Person. Darüber reden wir ein andermal. Wir haben schon das Wort Teufel gehört. Woher kommt das? Das wird ein Thema gesondert sein. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber alles, was es gibt, hat Jesus geschaffen, das Sichtbare und Unsichtbare. Seines Throne und Herrschaften oder Fürstentümer und Gewalten. Hier sind die Engel gemeint, die er gemacht hat. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also hier sagt Paulus in drei Versen so viel über Jesus, unglaublich. Er ist über aller Schöpfung, also er ist nicht Teil der Schöpfung. Ja? Viele behaupten, Jesus sei Teil der Schöpfung. Ja? Es gibt Sekten, auch christliche Sekten, die behaupten, Jesus ist ein geschaffener Engel. Und sie verwechseln den zum Beispiel mit dem Erzengel Michael. Ja? Und ein Riesendurcheinander. Absolut falsch. Hier sehen wir, dass er selbst Schöpfer ist. Hier heißt es in der dritten Zeile von unten, es ist alles durch ihn und für ihn geschaffen. Also durch Jesus ist alles geschaffen. Also kann er kein Geschöpf sein. Er ist der Schöpfer, sagt die Bibel. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jetzt möchte ich mal ganz kurz ein bisschen praktisch werden. Worauf sitzt ihr alle? Auf einem Stuhl. Stimmt. Vertraust du dem Stuhl? Ja, genau. Weil wenn der auf einmal wegbricht, kannst du rücklings hinten fallen und dir das Genick brechen. Nicht? So, und was ist in dem Holz? Das Material ist ja Holz und in dem Holz sind Atome. Aber wisst ihr was? Ihr sitzt eigentlich auf einem Stuhl, der den Bestand aller seiner Moleküle und Atome in Jesus Christus hat. Jesus garantiert, dass dein Stuhl hält und nicht zusammenbricht. Dass diese Glasscheibe hält, nicht zusammenbricht. Jesus hält auch die ganze Erde zusammen, dass alle Moleküle halten. Dass die ganzen magnetischen Wellen und diese Erdanziehung mit der Sonne, dass es alles ganz genau stimmt, sonst würden wir alle in einem entweder erfrieren oder sofort verbrennen. Er hält alles zusammen. Alles hat seinen Bestand in ihm. Und so können wir weitergehen, die Milchstraße. Und die 2 Milliarden Lichtstraßen, von denen Menschen wissen, dass es sie gibt. Es gibt wohl mehr, aber das ist das, was man bis jetzt schätzt, weil man das so errechnet hat, aufgrund der Bilder, die man geschossen hat, mit dem Hubble-Teleskop zum Beispiel. Alles hat seinen Bestand in ihm. Dass es den Mars gibt, dass der Saturn so aussieht, wie er sie aussieht, dass er diesen Schweif drumherum hat, der sich genauso angeordnet hat. Ich habe mich übrigens mal gefragt, wenn es eine Explosion gibt, ne, dann ist ja alles durcheinander, alles fliegt durch die Gegend. Aber schaut euch allein den Saturn an mit seinem Schweif. Warum sind diese ganzen Ringe darum, wo diese ganzen, ja, die Materie da drum angeordnet ist, nur in diesem Teller, interessant, finde ich ein interessantes Design. Ja? Gott ist sehr, sehr kreativ. Und ich finde, das ist Ordnung, nicht Unordnung. Weil, als kleine Beobachtung, das wisst ihr, Jesus hat den Saturn gemacht. Wenn wir hier lesen, alles hat seinen Bestand in ihm und er hat alles geschaffen, dann hat Jesus den Saturn gemacht. Wenn ihr heute Abend rausgeht und seht, angenommen, den Mond. Wer hat den Mond gemacht? Jesus hat den Mond gemacht. Dann siehst du einen Menschen über die Straße gehen. Wer hat den Menschen gemacht? Jesus. Ganz genau. Ganz genau. Ich habe mal einen jungen Vater, einen gottlosen Mann getroffen. Ich habe mit ihm viel über Jesus gesprochen. Übrigens ist seine Frau gläubig geworden. Er ist bis heute ungläubig. Und er sagte, und er hatte ein Kind bekommen. Und sage ich, Gott hat dein Kind gemacht und du darfst es großziehen. Und dann sagte er mir, ich habe das Kind gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Ich habe 4 Kinder. Jetzt seid mir nicht böse, ich habe ihm das ein bisschen sarkastisch gesagt, ja. Du warst mit deiner Frau zusammen, es war eine ganz schöne Sache. Und dann sagst du, du hast es gemacht. Weißt du was, du kannst noch nicht mal einen Fingernagel machen. Ich kenne dich doch. Nichts kannst du. Und als ich ihm das Beispiel mit dem Fingernagel gemacht habe, du weißt noch nicht mal, was das für Moleküle sind. Du weißt gar nicht, noch nicht mal den Stoff davon. Du weißt gar nicht, wie der wächst. Das ist so eine Komplexität. Und der Fingernagel ist wahrscheinlich das Unbedeutendste, was mir jetzt einfällt. So wie ein Haar. Aber was dort an Information ist, du kannst gar nichts. Und dann wurde er still. Ich hab's gemacht. Ja, du schaffst noch nicht mal dein Auto zu reparieren. Und du sagst, du hast ein Kind gemacht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Er, Jesus, hat alles geschaffen. Wenn du also Kinder bekommst, dann danke Gott. Gott hat es gemacht. Du darfst dabei sein und das Wunder betrachten und ihm danken. Aber gemacht hat alles, was es gibt, der Schöpfer. Er hat alles gemacht, was existiert. Vom Planeten bis zum kleinsten Atom, das kleinste Teilchen, was es gibt. Er hat also, und er erhält auch alles. Deswegen dieses Beispiel mit dem Stuhl, dass du hier sitzt und dem Stuhl vertrauen kannst, ist deswegen, weil Gott die Atome und das Material, worauf, was alles uns im Leben umgibt, weil er es erhält. Ganz nebenbei in Offenbarung 20 wird gesagt, dass Himmel und Erde vergehen. Und er wird auf einem Thron sitzen, dieser Herr Jesus, der alles geschaffen wird. Und alles wird vergehen. Das ist das Enddatum, wenn die Restlebensdauer dieser Erde abläuft. Wenn alle Menschen von Adam und Eva, die nicht an Jesus geglaubt haben, vor seinem Thron stehen, dann hört die Erde auf zu existieren. Und dann kommt der Punkt, wo der Bestand von allem, was jetzt existiert, aufhört. Dann wird Jesus das auflösen und dann fällt alles zusammen. Dann fallen die Atome zusammen, die Molekülketten. Alles wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Alles zerfällt. Weil Jesus den Erhalt, den er garantiert, zurücknimmt und dann vergeht alles. So wie er es geschaffen hat. So schnell wird auch alles vergehen. Ja, viele Wahrheiten werden vom Apostel Paulus in Johannes 1, Vers 1 bis 3 erklärt. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles ist durch dasselbe, nämlich durch das Wort, entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ein sehr vielsagender Satz. Ohne das Wort, das Jesus aussprach, als er es geschaffen hat, ist auch nicht wie eines entstanden, was entstanden ist. Also alles, was du siehst, musst du wissen, ist gemacht durch einen Schöpfer. Und wenn ich dann durch die Gegend fahre und sehe einen Berg, ich sehe ein Lebewesen, das macht was mit mir. Ich bete Gott an, weil ich glaube, da ist ein Schöpfer. Ich war auf einer Kreuzfahrt vor Jahren mal in Alaska. Das war wunderschön. Ich sah viele Berge und alles, ja. Aber wisst ihr, was so schön war? Ich habe da so viel Kaffee getrunken. Das war wirklich schön. Ich saß dort und habe dann die Berge an mir vorbeiziehen sehen. Und da habe ich gedacht, was bin ich für ein Glückspilz, dass ich weiß, dass Jesus alles gemacht hat. Die Bibel sagt, 1000 Berge, alle gehören ihm. Und das Wild, das er gemacht hat, und da gibt es ja viele in Alaska, alles gehört ihm. Und du siehst das alles und weißt, das hat Gott gemacht. Wisst ihr, wenn du dort auf dem Schiff fährst und schaust auf das Meer, siehst Wale und siehst irgendwelche Robben, siehst Vögel fliegen und denkst alles von alleine, ich sag dir was, der Urlaub ist nicht so schön, wie wenn deine Seele weiß, das hat ein Schöpfer gemacht. Das sagt die Bibel. Alles hat er gemacht. Alles ist durch ihn erschaffen und hat seinen Bestand in ihm. Ein ganz kluger Physiker hat mal, Max Planck heißt er, hat mal folgenden Satz geprägt. Als Physiker, der sich sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher vor dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und ich sage nach meinen Erforschungen des Atoms dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt. Ich will es nur kurz ausführen. Materie, das sind Atome, die zum Schwingen geraten und Elektronen umkreisen das. Und niemand weiß, wie das geht. Das ist ein Geheimnis bis heute. Niemand weiß, wie ein Atom funktioniert. Bis heute weiß das keiner. Man denkt sich nur was, diese Schwingungen werden aufhören, wenn Jesus die Hand zurückzieht und der Bestand aufhört und alles verbrennt. Offenbarung 20. Aber das ist das Geheimnis. Und er sagt, dass es eine besondere Kraft ist. Nicht die sichtbare und die vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Und dann führt er weiter aus, der Max Planck, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausender genannt haben. Gott. Dieser große Physiker wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Ich werde gleich noch ein paar andere gegenüberstellen. Einige glauben, es gibt Gott und wissen's. Und die klügsten, größten Männer waren alle gottesfürchtige Männer. Und da gibt es auch ganz kluge, die sagen, Gott gibt es nicht. Ich werde es euch gleich vorlesen. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Welt zu verstehen, dass Jesus alles gemacht hat oder zu glauben, alles von nichts. Und es, dann müssen wir uns entscheiden, wir alle kennen den Satz, von nichts kommt nichts. Ne? Wie soll das auf einmal hier mit so einer Komplexität sein? Der zweite Punkt, den wir uns anschauen, den werde ich nur ganz kurz anschneiden. Da geht es um die Engel, die vollkommen erschaffen wurden. Hesekiel 28, 14 und 15. Wer möchte das lesen, bitte? Ja, bitte, Walter.
Hesekiel 28, 14 bis 15. Du warst ein Gesalbter, schützender Herrub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.
Genau. Also, hier wird ein Abschnitt aus Hesekiel 28 erwähnt, wo Gott die Menschen wissen lässt, dass der Teufel mal ein heiliger Engel bei Gott war. Und später ist etwas passiert, wir sehen im letzten Satz, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und so ist es bei allen Engeln, die es gibt. Es gibt die heiligen Engel, und es gibt die Dämonen, das sind die ehemals heiligen Engel, die sich entschlossen haben, mit dem Teufel zu gehen. Und aber diese heiligen Engel, und das sind Milliarden an der Zahl, Geistwesen, hat auch jemand erschaffen. Wer? Auch der Herr Jesus, auch Gott der Vater, auch der Heilige Geist, weil wir wissen ja, Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Sie haben das gemeinsam erschaffen, aber auch der Herr Jesus. Und viele Religionen, die es heute gibt, wir wissen das, sind antichristliche Religionen. Sie versuchen, Jesus seinen Schöpferstatus wegzunehmen und zu sagen, er ist nicht Gott. Er hat das nicht gemacht. Aber wir sehen, dass die Engel auch geschaffen wurden. Und in der Bibelstelle eben haben wir gesehen, alles hat er geschaffen, das Sichtbare und Unsichtbare. Und dann wurden auch Throne, Herrschaften und Fürstentümer und Gewalten genannt. Das sind diese Engelwesen, die Hierarchie der Engel. Ja, das sagt die Bibel ganz klar. Das heißt also, auch die Engel sind erschaffen worden durch Jesus Christus. Und jetzt diese Bibelstelle, die wir hier sehen, spricht von dem schönsten Engel im Himmel, bevor die Sünde passiert ist. Schauen wir noch einmal. Du warst, oh, dieses Wort, du warst ein Gesalbter. Dann weißt du schon, da ist was passiert, weil das ja nicht mehr ist. Du warst. Ja? Und dann geht es weiter. Du warst ein schützender Cherub. Das ist die höchste Engelgattung im Himmel. Der schönste Prachtengel, der Glanzstern, das war der Satan. Ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Da sehen wir wieder diese Vergangenheitsform noch einmal. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Also da war er. Es gibt im Himmel also einen heiligen Berg Gottes, wo Gott thront. Und dort gibt es feurige Steine, ja, wo dieser schützende Cherub, Satan, einmal war und zwischen diesen Steinen umherwandelte und seine Verantwortung hatte, vor dem Thron Gottes, zur Ehre Gottes, ihm zu dienen. Und dann heißt es weiter, du warst, wiederum die Vergangenheitsform, wenigstens das dritte Mal hier, eigentlich mit wandeltes, das vierte Mal sehen wir hier in einem Vers diese Vergangenheitsform. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tage deiner Erschaffung an. Also alle Engel waren mal vollkommen. Und dann gibt es diesen furchtbaren Satz, bis Sünde in dir gefunden wurde. Darauf gehen wir noch genau ein. Was führte dazu? Da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Da gab es einen ganz schlimmen Augenblick, kurz nach der Schöpfung im Himmel, wo der Teufel sich überhoben hat, wo das Böse entstand. Das schauen wir uns ein andermal an. Aber wir sehen, auch die Engel wurden vollkommen erschaffen. Und wir sehen auch in der Bibel, in 1. Mose lesen wir, dass alles sehr gut war. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Immer wieder heißt es war gut, 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 gut. Und dann sehen wir, es war sehr gut. In Hiob 38, Vers 4 bis 7, da lesen wir, wo Gott den Hiob etwas fragt. Und dann sehen wir, dass die Engel Gottes gejubelt haben bei einem Tag der Schöpfung. Wo warst du, fragt Gott den Hiob, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat die Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie gespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihr Eckstein gelegt? Als die Morgensterne, das sind die Engel, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Also, als Gott sprach und es geschah, da jubelten die Engel. Sie waren dabei. Also waren die Engel schon da, bevor Gott die Planeten geschaffen hat. Die Erde geschaffen hat. Sie waren also vollkommen. Und in Psalm 148, Vers 2 und 5 lesen wir, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Hier sehen wir, Engel wurden von Gott erschaffen, von Jesus erschaffen. Also Gott sprach und die Engel entstanden und sie waren vollkommen. So viel zu den Engeln, weil wenn wir über Schöpfung sprechen, müssen wir auch über Wesen sprechen, die wir nicht sehen. Ja, weil das gehört auch dazu, dass wir wissen, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können, aber auch das hat Jesus geschaffen. Jetzt gehen wir weiter zum dritten Punkt und der wird uns etwas länger beschäftigen. Die Erschaffung des Universums und des Lebens ist ja heute der Überpunkt. Und hier lesen wir den Punkt, die Schöpfung 6 24-Stunden-Tage vor circa 6000 Jahren. Ja, wer möchte diesen Bibelvers lesen? Was sagt die Bibel, wie das damals war? Ja, bitte.
Wenn wir die Jahre der biblischen Register zusammenzählen, kommen wir auf ein Alter von etwas über 6000 Jahren für den Ursprung des Universums und des Lebens. Gott hat mit dem Anschein von Alter erschaffen. Die Sintflut Noahs begründet die Fossilien und das scheinbare Alter der Erde.
Genau.
Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist.
Genau. Vielen Dank. 2. Mose 20, 11. Ich möchte fragen, in wie vielen Tagen hat Gott alles gemacht, Himmel und Erde und alles, was im Meer ist und was, ja, in wie vielen Tagen? In 6 Tagen. Und jetzt gibt es ja verschiedene Annahmen. Ich will euch mal sagen, was mir in der Berufsschule untergekommen ist. Da kam ein Pastor in den Religionsunterricht und er machte folgende Aussage. In 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Weil Gott ewig ist, ist für ihn ein Tag eventuell paar Millionen Jahre. Er hätte kein Problem damit, dass die Erde angeblich vor x Milliarden Jahre irgendwie entstanden ist. Weil Gott ist ja unendlich. Für ihn ist ein Tag ja so schrecklich lang. Er nimmt dann einen Bibelvers und sagt, ja, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Jahr wie 1000 Jahre. Und verdreht das im Kontext und behauptet, das ist absolut in Einklang zu bringen mit der Evolutionslehre. Ich möchte fragen, ist das laut dieser Bibelstelle hier zu sehen? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Steht das hier? Hier steht erstmal 6 Tage. Ja? So, und nicht 6 Epochen oder 6 Perioden, sondern 6 Tage. Und wir müssen wissen, wenn ein Mensch die Bibel liest und er liest Tage, was versteht er? Tage. Genau. Wir wissen alle, was ein Tag ist. 24 Stunden. Okay, könnte man sagen, vielleicht könnten wir 2. Mose 20 nicht als alleinigen Vers nehmen, um zu belegen, dass das ein 24-Stunden-Tag war. Dann nehmen wir andere Bibelstellen. Die Bibel hat ja sehr vieles. Und ich nehme mal den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und wir schauen uns die Tage durch an. Der erste Tag fängt an, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und jetzt aufpassen. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Jetzt lese ich weiter. Der zweite Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und es geschah so, ich kürze ab. Und dann lese ich Vers 8. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Frage. Können wir hier immer noch von Epochen sprechen? Was ist Abend? Heute, ne? Jetzt ist 19.32 Uhr, das ist heute Abend. Jeder Mensch versteht, das ist Abend. Und Gott lässt in der Bibel wissen, dass diese Tage Abende hatten und Morgen, so wie wir sie auch hatten. Dann versteht man ganz deutlich, Tag, ein Abend und Morgen, der nächste Tag. Und so gehen wir vor der dritte Tag, dass ihr es wirklich seht. Dass Gott wirklich Vers für Vers immer sagt, was passiert der dritte Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort. Und dann heißt es, und es geschah so. Ich lese weiter, Vers 13, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Jetzt schauen wir den vierten Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Und es geschah so. Und dann lesen wir Vers 19. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und so können wir es bei fünften Tag sehen. Vers 23. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Gott sprach und es wurde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Und dann steht der fünfte Tag. Also nummeriert. Die Tage nummeriert. Wir haben heute den vierten Tag der Woche. Stimmt's? Donnerstag. Nummeriert. Wenn jemand nicht Donnerstag auswendig lernen kann, ja, dann kann man sagen, heute haben wir den vierten Tag der Woche. Und so steht das hier auch. Da gab es noch keinen Donnerstag oder den Mittwoch oder so. Ja, da steht aber durchnummeriert, also eine Nummerierung der Tage, dass es Tage waren, dass es Abend, Morgen wurde und die Nummer. Dann der nächste Tag, Abend, Morgen. Gott sprach, es wurde Abend und es wurde Morgen. Der nächste Tag. Immer wieder. Jetzt machen wir es weiter mit dem sechsten Tag. Können wir so weitermachen, ja? Also wir sehen ganz klar, der sechste Tag hört auch auf in Vers 31. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und so sehen wir, dass die Tage nummeriert waren. Ja, bitte?
Dass diese Uhr, nach der das gemessen wird, Sonnenaufuntergang ist.
Ja.
Also da existierte die Rotation der Erde und die läuft ja genauso schnell damals wie heute. Und deswegen ist das nicht ein poetischer Tag, sondern ein Tag zwischen Sonnenauf- und Untergang.
Genau, ein Tag
zwischen... Die Uhr läuft ab da.
Ja, ganz genau. Da sehen wir, dass schon das ganze Planetensystem so funktioniert hat, ja, wie ein Tag ist. Und wenn man auch die Sprache nimmt, Alte Testament ist ja im Aramäischen beziehungsweise im Hebräischen geschrieben. Da ist ganz klar, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, es wurde Abend und Morgen. Da kann man ein Sprachstudium machen und sehen, Abend ist Abend und Morgen ist Morgen. Und wir haben nie in der Geschichte gehört, der Abend einer Epoche. der Morgen einer Epoche, das gibt's nicht. Eine Epoche fängt an, aber das ist nicht ein Morgen und ein Abend. Das sagt man bei einem 24-Stunden-Tag. So sehen wir, wenn wir diesen Schöpfungsbericht lesen, dass Gott unmissverständlich von 24-Stunden-Tagen spricht. Ich habe es euch vorgelesen, dass ihr wirklich das sehen könnt. Ja, also es gibt aber zwei verschiedene Meinungen. Einige sagen, das glaube ich nicht. Denn das passt nicht in meinen Kopf. Und dann sagen einige, so steht es geschrieben. Gott hat es in seinem Wort so gesagt. Also sind das 24-Stunden-Tage. Und jetzt schauen wir mal an, was dort verschiedene Wissenschaftler sagen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht zum Mitdenken, vielleicht für diejenigen, die auch was Neues lernen wollen. Also es gibt Wissenschaftler, die ganz klar sagen, ganz bekannte Wissenschaftler, dass es unmöglich ist, dass Leben von alleine entsteht. Darunter sind verschiedene Namen. Ich will jetzt nur mal zwei ganz bekannte nennen. Albert Einstein und Max Planck. Und ich möchte mal zwei Zitate von ganz bekannten Forschern bzw. Wissenschaftlern nennen, die gegen diese biblischen Aussagen stehen und eine eigene Meinung haben. Und da sehen wir, wie sie ticken. Ja? Also ein englischer Evolutionist namens Kate sagte, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Also These. Er sagt, Gott muss man ausschließen. Und er sagt selber, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Also wenn jemand sagt, Evolution ist bewiesen, ist der größte Unsinn. Selbst die Wissenschaftler, die größten Vertreter der Evolution, sagen es, dass es nicht beweisbar ist. Aber ich lese noch einmal, wie er tickt. Die Evolution ist unbeweisbar und ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar. Also weil sie es ausschließen, glauben sie lieber an Absurditäten, als daran zu glauben, weil Gott geht ja nicht. Nehmen wir den anderen an. Jacques Monod, ein Nobelpreisträger und auch ein Wissenschaftler, er schreibt so, und jetzt müsst ihr auch mal wirklich zuhören. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Was für eine Aussage. Er weiß, wissenschaftlich ist es absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es. Denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Gott hat er ausgeschlossen, deswegen glaubt er das, was absolut nach seinen eigenen Angaben absurd und absolut unsinnig ist. Das Allerschlimmste ist, wenn ich das über mein Leben sagen muss. Ich glaube etwas, was absurd und absolut unsinnig ist, weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Wie traurig, oder? Jetzt schauen wir mal, was Albert Einstein gesagt hat. Er ist ein sehr heller Kopf. Er sagte mal, im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose Vernunft. Ich glaube an einen persönlichen Gott und kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich niemals einer atheistischen Lebensanschauung gehuldigt habe. Und ich betrachte Darwins, Haeckels und Huxleys Entwicklungslehren als hoffnungslos veraltet. Parks, ein Chemiker, er sagte mal, er ist für Schöpfung, er schrieb, ich sehe Ordnung und Bestimmung überall um mich in der anorganischen Welt. Ich kann nicht glauben, dass sie existieren durch zufällige, glückliche Verbindungen von Atomen. Für mich setzt diese Planung eine Intelligenz voraus. Diese Intelligenz nenne ich Gott. Und Hiob, er gibt uns einen Rat. Und den möchte ich allen, die jetzt hier mitmachen, weitergeben. Und ich habe es falsch gesagt. Gott gibt uns im Hiob-Buch einen Rat. So, das ist noch mehr. Der Schöpfer gibt uns einen Rat. Und ihr werdet jetzt, ich glaube, schmunzeln. Gott sagt zu Hiob, aber frage doch das Vieh und es wird dich belehren. Oder die Vögel des Himmels und sie werden dir es verkündigen. Und rede mit der Erde und sie wird dich unterweisen. Und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Also ich sag mal, das Vieh weiß es. Aber viele Wissenschaftler wissen es nicht und sagen, es ist absolut absurd und absolut unsinnig, das zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber ich glaube es doch, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oder der andere Wissenschaftler sagt, ja, dann müsste ich doch an Gott glauben und das geht gar nicht. Also das sind ganz, wir merken, religiöse Ansätze. Diese Wissenschaftler sagen, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt. Nein, ich kann, Gott ist die Alternative, das geht nicht. Und deswegen glauben sie lieber an absolut unsinnige Dinge. Wie sie selbst sagen, also ich habe dieses jetzt nicht ihnen unterstellt, das sind ihre eigenen Sätze. Ja. Ja, ganz genau. Absolut. Ja. Und ich freue mich, dass sie wenigstens ehrlich sind, wenn sie auch Blödsinn glauben, aber wenigstens ehrlich, ne? Ja, wir müssen auch eins sehen, liebe Freunde. Wissenschaft grundsätzlich lebt ja von verschiedenen Dingen. Einmal beobachten wir etwas in der Natur. Flugzeuge hat man gelernt, hat man abgeschaut bei Vögeln, wie die funktionieren. Die ersten Versuche waren ja auch tatsächlich, Vögel zu imitieren. Einige sind auch daran gestorben, ja, weil es nicht gut gegangen ist. Ja. Also man hat vieles gelernt. Und dann wiederholt man das, man optimiert das, man untersucht das und dann kommt man in der Wissenschaft immer weiter. Das Problem aber bei der Entstehung der Erde ist, dass man das nicht beobachten konnte. Und man kann die Schöpfung ja auch nicht wiederholen. Ja, und deswegen können wir das nicht untersuchen. Man war nicht dabei. Man kann das nicht wiederholen. Deswegen ist die Wissenschaft an ihre natürlichen Grenzen gekommen. Das muss man verstehen. Also beide Ansätze, dass die Erde geschaffen ist durch einen Schöpfergott oder durch Evolution, sind philosophisch-religiöse Modelle. Das müssen wir sagen. Was die Wissenschaft uns heute sagt, ist, ja, wir sind Wissenschaftler, und das sind religiöse Leute. Das ist absolut falsch, weil beides sind nicht wissenschaftliche Modelle. Weil Wissenschaft beginnt erst mit der Schöpfung, war nicht dabei. Ja? Es sind beides philosophisch-religiöse Modelle und nicht wissenschaftliche Modelle. Das Modell, das wir akzeptieren, ist eine persönliche Entscheidung aufgrund von Glauben. Und wir sehen ja, was die Leute hier geschrieben haben, auch die Gegenschöpfung sind sehr religiöse Leute, die sagen, dass die Evolution unbewiesen und unbeweisbar ist, aber wir glauben daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist und das ist undenkbar. Die sagen Gott, Kreuz, dann machen sie ein Kreuzchen, nein. Deswegen bleibt ihnen nichts anderes übrig, an Absurditäten oder an unbeweisbaren Dingen zu glauben. Ja, also wir sehen, das sind diese Annahmen. Aber schauen wir mal, wohin diese darwinistischen Annahmen führen, liebe Freunde. Und jetzt machen wir auch mal einen historischen Abgleich. Und dann stellen wir fest, dass diese darwinistische Lehre eine der schlimmsten Ideen ist, die Menschen erfunden haben. Eins der schlimmsten Dinge. Einmal leugnet es komplett die Realität, die Wirklichkeit, dass ein Schöpfergott ist, Und schaut mal, wo das hingeführt hat. Die Kommunisten sagen zum Beispiel, dass die Basis des Kommunismus die Evolutionstheorie sei. Und vorsichtigen Schätzungen zufolge hat der Kommunismus mindestens 150 Millionen Menschen das Leben gekostet. Andere gehen sogar von 250 Millionen Toten aus. Ja, das muss man sich mal überlegen. Man hat gesagt, der Stärkere gewinnt, der verdrängt das andere. Und dann hat man mit ganz großer Staatsgewalt alle Andersdenkenden, darunter auch Menschen, Wissenschaftler umgebracht, die nicht an die darwinistische Lehre geglaubt haben. Oder auch große Irrtümer, als vor etwas mehr als 100 Jahren in Südafrika von den Niederländern, das wurde ja von den Niederländern kolonisiert, wurde über einen langen Zeitraum darüber diskutiert, ob diese schwarzen Menschen eine Zwischenform von Primat und Menschen seien. Heute wissen wir, was für ein Wahnsinn. Ein schwarzer Mensch und ein weißer Mensch verglichen haben 99,9% die gleichen Gene. Das ist im Tausendstel Bereich, dass da sich was unterscheidet. Aber dort hat man noch, weil man das noch nicht wusste mit der Gentechnik, hat man das überlegt, ob das überhaupt Menschen sind. Und dieser Rassismus ist typisch für die Evolutionslehre. Und wir sehen auch, wie das erste Buch Darwins, des Autors der Evolutionstheorie, einen sehr großen Schub gab in diese Richtung. Er schrieb ja vor dem Buch, er hat ja das Buch geschrieben, auch die Entstehung der Arten. Und da ist ein Untertitel, die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein. Und daraus, dass der Stärkere gewinnt, haben große Despoten in der Geschichte Massenmorde akzeptiert und gebilligt. Wie zum Beispiel Stalin, wie zum Beispiel Hitler. Ich möchte einige Gedanken darüber weitergeben. Und ich sage mal, dieser Sozialismus, der daraus entstanden ist, ist eine der schlimmsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Wir schauen uns das mal an. Also Sozialdarwinismus sagt ja, nur die Stärksten überleben. Und ich will nur ein paar Sätze rauslesen aus dieser darwinistischen Sicht. Die Sozialdarwinisten erklären den Rassenkampf zu einem Naturgesetz. Sie sagen, man, das ist richtig so. Für ihre These beriefen sie sich auf den Naturforscher Charles Darwin. Darwin war davon ausgegangen, dass in der Natur ein stetiger Kampf ums Dasein herrsche. Nur diejenigen überleben, die sich am besten an ihre Umwelt angepasst haben. Alle anderen seien zum Aussterben verurteilt. Darwin nannte dieses Prinzip natürliche Auslese oder auch Survival of the Fittest. Nur die Stärksten können diesen gewinnen. Und in den darauffolgenden Jahren stieg diese Akzeptanz dieser Rassenhygiene nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in Amerika auf. Sie stieg stetig an. 1923 entstand in München der erste Lehrstuhl zur Rassenhygiene. Kurz darauf wurde es auch zum Pflichtfach für die Medizinstudenten. Und die Nazis beriefen sich auch auf diese Rassenhygiene und richteten Tötungsanstalten in KZs ein. Es kam zur Massenvernichtung von Juden, Kranken und Andersdenkenden. Wir sehen also, dieser Massenmord wurde gebilligt, weil man gesagt hat, wir denken so und alles andere muss weg. Und da sehen wir, woher das kommt. Und sie beziehen sich alle auf diese angeblich wissenschaftliche Lehre. Ja, also wir wissen alle, die Evolutionstheorie verteidigt die Idee, die Materie sei aus dem Nichts entstanden. Eine große Explosion vor 15 Milliarden Jahren schuf das Universum und die Materie. Und dann kühlten sich die Gase ab und vor 4,5 Milliarden Jahren gab es dann Galaxien und Planetensysteme. Und dann kam es irgendwie zu der ersten Zelle ohne Richtung und Ziel und sie entwickelte sich immer weiter zu komplexer werdenden Lebewesen bis hin zum Menschen. Das kennen wir. Die Schöpfungslehre besagt etwas ganz anderes, dass das Universum und das Leben von einem persönlichen Schöpfer geschaffen wurden, in einem Zeitraum von 6 Tagen von je 24 Stunden. Gott könnte sehr viel Zeit gebraucht haben, angenommen, er müsste Jahrmillionen brauchen, bis er es fertig kriegt. Dann hätte Gott aber, der nicht lügen kann, gesagt, ja, ich habe 40 Milliarden Jahre gebraucht oder 40 Millionen Jahre oder 4000 Jahre, ist jetzt egal, was für eine Zeit. Aber dieser Schöpfer Gott sagt, wir lesen zum Beispiel beim 5. Tag, weil ich es noch hier aufgeschlagen habe, und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von aller Fülle lebendiger Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und dann lesen wir weiter. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 5. Tag. Ich habe ein paar Verse übersprungen. Wir sehen also, in 24 Stunden Tagen schuf Gott in 6 Tagen die Erde mit allem, was da ist. Und wir müssen wissen, wenn Gott allmächtig ist, dann ist es für ihn auch kein Problem, es so zu machen. Denn er ist ja allmächtig. Er braucht dazu nicht irgendwie sehr viel Zeit, weil wenn er allmächtig ist, dann kann er es auch in einer kurzen Zeit. Und wir wissen aus der Bibel, dass nach den 6 Tagen alle Lebewesen komplett da waren. Das heißt also, die mussten sich nicht entwickeln, ja? Sie waren von Anfang an da, in dieser Ausstattung, wie sie sind. Und die hatten keine Entwicklung hinter sich, wie das die Evolutionstheorie sagt. Diese ganzen Zwischenglieder, ja, zum Beispiel ein Krokodil wird irgendwann zum Pferd. Man findet nur Krokodile oder Pferde, aber nichts, kein Krokodilpferd in Fossilen. Das gibt es nicht. Und das Fehlen dieser Zwischenglieder beweist, dass es das nicht gibt. Das ist nur ausgedacht von Menschen. Ja? Und wenn es Krokodile gibt, die versteinert gefunden werden, warum gibt es nicht ein Krokodilpferd? Die hat es doch angeblich gegeben. Warum findet man die nicht? Das Fehlen beweist, dass es die nicht gibt und nie gab. Der Chemiker und zweifacher Nobelpreisträger Linus Pauling prägte einen berühmten Satz, der bis heute noch gilt. Wissenschaft ist Irrtum auf den neuesten Stand gebracht. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Satz. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, und zwar die Krönung der Schöpfung. Wer möchte diesen nächsten Vers lesen? 1. Mose 1, Vers 26 und 27.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Ganz genau. Liebe Freunde, wir hatten ganz kurz vorhin auch mal über den Teufel gesprochen, über den Satan, der ja nicht mehr ein heiliger Engel ist. Und er bringt ja viel durcheinander. Wir wissen, dass heute die Welt mehr seiner Evolutionstheorie, den Anzweiflungen glaubt, dass es Gott nicht gibt, so wie diese Wissenschaftler sagen, das ist undenkbar, dass es einen Gott gibt. Undenkbar, ja. Aber hier sehen wir eine ganz große Klarheit im Wort Gottes, wie er die Menschen schuf. Ich lese noch einmal. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich möchte fragen, wie viele Geschlechter finden wir hier in der Bibel? 2. Welche? Mann und Frau. Jetzt ist etwas absolut Ekelhaftes unterwegs, etwas absolut Unwissenschaftliches, dass eigentlich jeder Mensch, der ein bisschen denken kann, weiß, dass es Unsinn ist, aber das wird mit ganz großer Gewalt in den Kindergärten, in den Grundschulen und auch in den weiterführenden Schulen gelehrt. Meine Tochter ist auch auf der Uni und da lernt man, bringt man das auch den Lehrerinnen und Lehrern bei, die man ja auch gar nicht mehr so nennen darf. Ne? Ihr habt das schon erfahren, Gender. Und Gender geht davon aus, dass es 60 Geschlechter gibt. Und ich habe so im Spaß gesagt, ich habe mich ja immer dafür interessiert. Wenn es 60 gibt, dann bin ich ja 50 Jahre lang völlig neben der Spur gewesen. Ich dachte immer, es gäbe zwei. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann habe ich manch einem Gender-Fan gesagt, hör mal, ich habe mal eine Idee. Ich bin nicht so gut in Latein. Aber kannst du mir mal Bilder von den 60 Geschlechtern schenken? Ich lerne das in Deutsch und in Latein auswendig. Gibt's nicht. Aber wir werden jetzt transformiert. In unserem Kopf muss rein, es gäbe 60 Geschlechter. Absoluter Unsinn. Absolut unwissenschaftlich. Ein Hirngespinst von ganz krankhaften Hirnen, abgesegnet auch durch die Institutionen. Das muss gelehrt werden. Da gibt es den Schlau e.V., der mit vom Familienministerium und vom Bildungsministerium unterstützt in die Schulen geht, dass das gelehrt wird, dass wir das annehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Enkel das am Ende vielleicht sogar glauben, dass es 60 gäbe. Aber ich möchte jetzt mal wieder zurück zur Realität. Ich wollte nur einen kleinen Ausflug machen. Ja? War ein bisschen komisch, aber vielleicht für euch komisch. Glaubt mir, in 10 Jahren glauben das noch viel mehr als heute. Und wenn ich das vielleicht in 10 Jahren sage, was ich jetzt sage, kann es sein, dass das unter Strafe steht, dass man das überhaupt anzweifelt. Aber schauen wir, was die Bibel gesagt hat hier. Als Mann und Frau schuf er sie. Es gibt Männer und Frauen, zwei Geschlechter. Ich rede nicht über die ganz, ganz, ganz großen Ausnahmen, weiß ich nicht, von 100.000 so und so viel, ganz wenige Missbildungen. Das gibt es ja auch, weil wir eine gefallene Welt sind. Ich habe eine Brille, meine Augen sind nicht mehr gut. Es gibt auch Missbildungen verschiedenster Art, keine Frage. Das ist in einer sündigen Welt so. Aber das sind jetzt nicht Geschlechter, die wir wirklich den Menschen beimessen können. Als Mann und Frau schuf er sie. Ganz nur am Rande. Gott schuf die Menschen, Mann und Frau. Wir wissen, die Evolutionstheorie sagt, vom Einzeller immer weiter, ja, über dann die bis zu Säugetieren, bis zu den Affen, immer weiter aufgerichtet. Dann kam irgendwann der Neandertaler, irgendwann der Homo sapiens und so weiter. Und dann waren wir da. Und da sehen wir, die Bibel hat eine ganz andere Sicht. Der Teufel möchte natürlich immer die Meinung Gottes in Frage stellen. Das hat er von Anfang an schon bei Eva gemacht und gesagt, sollte Gott gesagt haben, Fragezeichen. Er macht hinter jeder Aussage Mann und Frau, wie wir es hier gelesen haben, auch ein Fragezeichen und hat was anderes im Angebot. Es gibt 60. Und dann müssen wir das lernen. Und dann sage ich, zeigst du mir mal die Bilder, dass ich das mal lernen kann? Und ich kenne mich ja nicht so gut aus. Ich habe manche Ärzte gefragt, sag ich mal, ihr seht die Menschen ja ganz anders. Gibt's das? Die gucken mich an und nein. Und sag ich, warum, wie glaubt ihr denn sowas? Unglaublich. Und zunehmend mit einem rasanten Thema, das wäre vor 30 Jahren noch nicht denkbar gewesen, was heute normal ist. Der Mensch wird immer verrückter, habe ich den Eindruck. Okay, also Gott hat den Menschen von Anfang an geschaffen, als Mann und Frau geschaffen und mit geistigen Eigenschaften geschaffen, denken, fühlen und wollen. Der Mensch ist also kein rationales Tier, der Mensch ist ein geistiges Wesen, das denkt, will und fühlt. Er hat einen Körper und er ist sich auch seiner Existenz bewusst, was bei Tieren und Pflanzen nicht der Fall ist. Ich nehme immer gerne das Beispiel und sage, eine Kuh auf der Wiese fragt sich nie, woher sie kommt und wohin sie geht. Aber glaubt mir, wenn ein Mensch Krebs hat, dann denkt er darüber nach, dass er seine Familie darauf vorbereitet, dass er vielleicht bald die Erde verlassen muss. Und er weiß ganz genau, dass es mit ihm zu Ende geht. Er hat das Gefühl, er weiß, dass er existiert. Ein Tier tut das nicht, hat kein Bewusstsein. Und Gott hat den Menschen geformt. Bei allen anderen Lebewesen hat er sie geschaffen durch ein Wort, haben wir gelesen. Aber bei dem Menschen legte Gott selbst Hand an. Er formte ihn mit seinen Händen. Und dann blies er ihm den Odem ein. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja? Gott formte ihn. Ich sage es mal im Bilde, ja, mit seinen Händen. Ja? Und dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also ganz anders ist er geschaffen, laut Gottes Wort, als das, was uns die Zufallsevolutionisten sagen. Ich möchte dann zu dem letzten Punkt kommen. Die Erschaffung des Universums und des Lebens. Da haben wir die Sintflut und die Fossilien. Schaut mal auf dem Bildchen. Das finde ich auch ein wenig lustig. Da sehen wir, dass hier zwei Männer stehen und einen riesen Knochen in der Hand halten. Wenn wir mal vergleichen, wie klein die Händchen dagegen sind, dann sind das Riesenknochen. Und wo kommen die her? Wie kann es sein, dass es solche Riesenknochen gab und so weiter? Dann wollen wir mal reinschauen, was die Bibel auch sagt. 1. Mose 7, Vers 23. Wer möchte das lesen? Anna, möchtest du das lesen? Nur den Bibelvers, ja?
Das ist das obere, oder?
Das untere. Er vertilgte alles Bestehende.
Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, von Mensch bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.
Genau. Ja, also es gab eine weltweite Flut. Überall auf der Welt findet man Fossilien, die auf katastrophische Weise verschüttet wurden. Überall sind diese Funde weltweit zu sehen. Es gab also weltweit ein Ereignis. Und die Bibel hat eine Antwort darauf. Und da steht in 1. Mose 7, 23 eher, also Gott vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das heißt also, 8 Menschen überlebten diese weltweite Katastrophe. Die Menschheit begann mit Adam und Eva, vermehrte sich. Dann wurde die Menschheit etwa 2000 Jahre später komplett ausgelöscht, bis auf diese 8 Personen. Noah, seine Frau. Noah hatte 3 Söhne und die hatten jeweils auch Frauen. Also waren es 8 Personen, die, mit denen Gott von Neuem begann auf dieser Erde. Alles andere, von Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, zu den Vögeln des Himmels, alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Gemäß der Evolutionstheorie war der Versteinerungsprozess ganz langsam. Es dauerte Millionen Jahre, angeblich. Gemäß der Schöpfungstheorie entstand der größte Teil der Fossilien in einem schnellen Prozess, und zwar während der Sintflut. Jetzt müsst ihr mal überlegen, einige haben ja geholfen nach der Flut hier, als jetzt ja Flut war. Dann musste man so schnell wie möglich das abpumpen und am besten diesen Schlamm dort aus den Kellern immer umrühren, dass das rausgepumpt wird. Wenn du es nur rauspumpst und dann bleibt der Schlamm und trocknet, dann ist das eine klebrige Masse, die musst du schon fast raushacken. Das ist kann fast mörtelartig wirken. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, was war denn, als damals diese weltweite Flut war? Die Bibel sagt, es kam Regen von oben, unendlich viel Wasser, aber auch die Erdquellen haben sich geöffnet und aus der Erde kam unendlich viel Wasser. Was bedeutet das für die Erde? Es erodiert. Das Wasser, auch hier unsere Sülz, als wir Flut hatten, die war braun. Warum? Weil unendlich viel Tonnen Erde mit abtransportiert wurde. Ja, was bei einigen auch in den Kellern landete. Jetzt überlegt mal, weltweit kommt aus der Erde Wasser raus und von oben auch. Das war eine Schlammbrühe, die die Welt noch nicht gesehen hat. Im Prinzip, ja, an Material, Kontinente, die aufgelöst waren im Wasser. Und das hat natürlich alle Lebewesen, auch Fische, nicht alle, aber viele Fische, zugeschüttet, ist ja klar. Ja? Und alles, was gelebt hat, wurde zugeschüttet. Und so findet man zum Beispiel Farn, was ganz frisch gebrochen war und versteinert ist. Und man sieht die Platten, die, wenn man das so auseinander macht, ganz scharfe Konturen, ganz frisch, der Bruch ist noch ganz frisch und versteinert. Und ich habe mal für eine Jugendstunde mal einen Farn gebrochen. Ich wusste, abends habe ich eine Jugendstunde und wollte dort eine Gegenstandslektion machen. Und dann hatte ich einen Farn gebrochen und ein paar Stunden vorher, vielleicht 3 Stunden vorher, gebrochen und ins Auto gelegt. Und dann beide unterwegs zur Jugendstunde ganz frisch einen Farn mitgebracht. Da war der 3 Stunden alte, der war so vertrocknet im Auto und schon welk geworden, noch grün, aber welk. Und der andere war ganz, ganz frisch und stand noch. Und ich habe gefragt, was meint ihr, wie alt das ist? Da haben einige gesagt, ja, ich schätze mal 3 Wochen. Das waren ein paar Stunden. Ein Fisch in Ungarn gefangen. Ich habe dort einige Fischchen gefangen. Ich war dort im Urlaub und wollte einen großen Waller fangen. Ja, das sind Welse. Und dann habe ich die in ein Glas getan. Und das war ja da, ist ja in Ungarn 35 Grad im Sommer. Und dann wollte ich nachtangeln gehen. Ich wurde nur von den Möcken aufgefressen dort, da habe ich nichts gefangen. Aber ich wollte dann den Haken an den kleinen Fisch dran tun und den wegschmeißen und die fielen mir ab. Warum? Weil innerhalb weniger Stunden der Fisch komplett zersetzt war. Die Moleküle sind zerfallen gewesen. Die Augen, die fielen schon raus, sind so verfault bei 35 Grad in wenigen Stunden. Kannst du den Fisch kaum noch an den Haken machen, weil der verfault, verwest. Und du siehst sofort, der Fisch ist nicht mehr frisch. Aber bei den Funden sieht man ganz, ganz frische Fische. Sogar ein Hecht, der einen anderen Hecht im Maul hat und noch zappelt, ganz frische Konturen, ganz frisch. Das Auge ist nicht getrübt. Ich bin Angler, ja. Nach einer Stunde ist das Auge schon gar nicht mehr frisch und nach 3 Stunden ist es schon eingefallen, ja. Aber hier, das ist ganz, ganz, ganz frisch. Und das in Japan, das auf den in den Alpinen und überall, selbst bei mir im Garten, finde ich Steine, wo Meereslebewesen versteinert sind, irgendwelche Schnecken und so weiter. Fragt man sich, wie kommt das Meer hier hin? Hat es mal hier ein Meer gegeben? Hier in Overath? Weniger, ne? Aber es muss irgendwie mal etwas gegeben haben. Was war das? Es war die Sintflut. Und dafür braucht man keinen unendlich langen Versteinerungsprozess, sondern innerhalb kurzer Zeit wurde das alles zugeschüttet. Und heute findet man ganz klare Belege, dass weltweit Tiere und Pflanzen auf katastrophische Weise ums Leben kamen, verschüttet wurden, begraben wurden in diesen turbulenten Wassern und diesen unendlichen Schlammmassen. Laut dem Glauben an Evolution treten die einfachen Formen des Lebens zuerst und später die komplexen Leben auf. Dies laut Modell formt eine geologische Säule. Und ich möchte dazu doch ein bisschen was sagen. Ich habe hier so eine geologische Säule mitgebracht, ja, vielleicht, dass ihr mal sehen könnt. Dann werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Die Säule fängt unten an und geht bis oben hin. Und was soll die darstellen? Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Wenn man eine Kernbohrung macht, dann kommt ja aus dem Boden, kommen verschiedene Schichten raus, stimmt's? Also ich sag mal, eine Kernbohrung ist jetzt nicht, wie wenn du mit einem Bohrer in die Wand gehst, dann kommen ja nur Späne raus. Eine Kernbohrung ist, wenn du einen zylinderartigen Bohrer nimmst, der einen Kern hat, wo du zum Beispiel hier durch den Klinker bohrst, nachher durch den Beton kommst. Wenn du dann diesen Kernbohrer rausholst und holst diesen runden Bohrkern raus, dann siehst du die erste Schicht. Was wäre das in unserem Fall? Der Klinker, danach der Beton. Stimmt's? So, wenn man das jetzt in der Erde macht, einen Kernbohrer bohren würde und würde dann, sage ich mal, 100 Meter bohren und würde dieses dann rausholen und so hinstellen, das wäre eine geologische Säule. Und laut dieser geologischen Säule von Evolutionisten stehen unten die primitiven Tiere, nämlich aus dem Zeitalter Kambrium, danach Ordovizium und dann Silur, Devon, Carbon, Perm. Da hat man Jura und Kreidezeit und alles Mögliche. Je höher du kommst, umso jünger ist die Zeit. Und dann geben sie vor, unten, ganz unten waren ganz primitive Tiere und das ist dann 485 Millionen Jahre her. Dann gehen die immer weiter hoch, 356, 299, 252, 145, ich habe einiges übersprungen, bis in unsere Zeit. Und dann sagt man, das ist die geologische Säule. Wenn man also jetzt einen Riesenbohrer nehmen würde und würde dann mal hier in Overath bohren, würdest du irgendwann ganz, ganz unten die Dinosaurier finden und irgendwann die Säbelzahntiger und dann, was weiß ich, den Schäferhund oben. Ich nehme jetzt mal ganz primitiv. Jetzt ist aber eins leider die Wahrheit. Diese geologische Säule, was wir lernen in den Schulen, die gibt es nicht. Das ist nur, die existiert nur in den Schulbüchern. In den USA haben Wissenschaftler alle möglichen Tiere gefunden. Von Schakalen, die jetzt leben, unverändert, mit Dinosauriern auf der gleichen Höhe, verschüttet durch die Sintflut. Ja, wie kann es denn sein, wenn die geologische Säule recht hat, müssten die Dinosaurier, die ja irgendwann zig Millionen Jahre vorher gelebt haben, ja viel tiefer sein, aber nicht auf der gleichen Höhe mit den Schakalen, oder? Habe ich was falsch verstanden? Aber die Schakale und die Füchse und Dinosaurier, alles in gleicher Höhe zu finden. Da musst du Knochen von Dinosauriern mit zwei Männern raustragen und der vom Schakal liegt daneben. Geht gar nicht. Also diese geologische Säule ist eine Erfindung, ein Fake. Gibt es, ist nie auf unserem Planeten gefunden worden. Das ist ein Modell, was sich Leute ausgedacht haben, um zu erklären, wie das gewesen sein muss, weil es Gott ja nicht gibt. Er kann ja nicht alle Tiere auf einmal geschaffen haben, sondern alles passierte von alleine im Laufe der Millionen. Unten waren die primitiven Tiere und oben war dann der Schäferhund und der Mensch. Und deswegen glauben viele dieser geologischen Säule. Man muss wissen, weltweit hat man nie eine geologische Säule gefunden. Und da sollen wir sehen, hey, was man uns erzählt, ist nicht unbedingt bewiesen. Ja? Das ist einfach nur ein Modell, was es so gar nicht gibt. Die Bibel erwähnt in 2. Petrus 3, Vers 5 und 6, dass in den letzten Tagen, was in den letzten Tagen geschehen sollte. Und jetzt schaut mal, was die Bibel sagen wird. Und genau das sehen wir. Petrus hat das vorausgesagt durch den Geist Gottes. Da steht in der Bibel, ich möchte diesen Vers hier lesen aus 2. Petrus 3, Vers 5 und 6. Dass in den letzten Tagen, was da geschehen sollte, dabei übersehen sie aber absichtlich, also die Menschen, die nicht der Bibel glauben, sondern sowas glauben hier, ja? Ja? Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und durch das diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Was stelle ich fest? Dass genau das heute ist. Die Menschen übersehen absichtlich, dass es eine Sintflut gab. Absichtlich. Das wird nicht gelehrt. In der Grundschule macht man da noch so ein bisschen Geschichte, dass man sagt, ja, da gab es eine Arche. Das stimmt zwar nicht, aber das ist ja eine Fabel. Aber heute wird das gelehrt, was nicht gefunden wird. Wo die Funde genau das Gegenteil belegen, Füchse, Schakale mit Dinosauriern auf gleicher Höhe. Wie kann das sein? Und da sehen wir, hier ist die Erklärung. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus und inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Wir können sehen, dass die Anerkennung der Evolution eine Entscheidung ist. Nicht aufgrund wissenschaftlichen Studiums, sondern aufgrund des eigenen Willens. Wir sehen hier, Petrus hat damals gesagt, sie übersehen absichtlich. Ich bin mal über Rot gefahren hier in Overath und dann hat die Polizei das gesehen. Wir haben uns unterhalten, so schön, es war schon fast Mitternacht. Wir kamen von einer Konferenz und da war eine Baustellenampel. Und ich fahre jeden Tag durch Overath. Aber diese Ampel war auf einmal da und wir unterhalten uns. Und ich fahre einfach so fast Mitternacht über Rot. Und dann bin ich ausgestiegen, der Polizist sagte, kommen Sie mal raus. Was haben Sie jetzt gemacht? Ich sage, wissen Sie, ich hätte noch nicht einmal gemerkt, dass dort eine Ampel war. Wir haben uns unterhalten, da ist nie eine Ampel. Das ist so eine Wanderampel jetzt, weiß ich nicht, wie bei Holzfäller arbeiten. Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich bitte um Verzeihung. Und das Schöne ist, er hat es mir verziehen. Ja, unglaublich, das ist unglaublich. Also es gibt auch solche Polizisten. Aber ich will was sagen, das war nicht absichtlich. Ich hab die Ampel nicht gesehen. Ja, muss nicht jeder glauben, es war wirklich so. Aber hier sehen wir, sie übersehen absichtlich die Sintflut. Wie sagt dieser Mann? Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu den Schöpfer, der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Das ist absichtlich. Sie wollen Gott nicht, deswegen glauben sie an Absurditäten. Oder Jacques Monod, der Nobelpreisträger. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist Absicht. Das ist entschieden zu glauben, dass es so ist, weil Gott nicht sein darf. Das ist eine tiefst religiöse Haltung und nicht Wissenschaft. Sie leugnen bestimmte Fakten, um in der bequemen Position der Nicht-Existenz Gottes bleiben zu können. Petrus sagt, das ist absichtlich. Das ist nicht einfach nur, weil sie nicht anders können. Ich habe ein anderes Beispiel mal genannt. Ja, wenn du ins Museum König gehst, mein Onkel, der war mal hat mal so diese Präparator, ja, hat da verschiedene Tiere ausgestopft und dort ausgestellt. Und wenn du zum Dinosaurier gehst und dort ist ein ganz, ja, angeblich Millionen von Jahren und du nimmst einen Knochen, wo noch C14 nachgewiesen ist, ist ein Kohlenstoff, der radioaktiv ist, und du gibst es zur Messung, dann wirst du feststellen, dass dieser Dinosaurier wenige tausend Jahre alt ist. Professor Dr. Werner Gitt hatte mal gefragt, wie kann es sein, dass wir mit der C14-Methode nachweisen können, dass diese Dinosaurierknochen nicht älter sind als wenige tausend Jahre. Wie kann man das in Vereinbarung bringen mit der Biologie, die behauptet, hier, Kambrium 485 Millionen Jahre. Wie geht das? Und wisst ihr, was er für eine Antwort bekommen hat als Professor und Leiter des Physikalischen Instituts in Braunschweig? Kriegt er eine Antwort, sie sind Physiker und machen Physik und die Biologen machen Biologie. Mit anderen Worten, wir lernen fleißig weiter. Sie übersehen absichtlich, wie es wirklich war, weil das deren Religion ist. Und deswegen glauben sie ja, sie wissen, das ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass es von alleine entsteht. Aber dennoch glauben sie es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oder es ist undenkbar, dass es einen Gott gibt. Deswegen glauben sie das. Es ist eine Willensentscheidung, eine Glaubensentscheidung. Ja. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Ja, man kann so viel dazu sagen. Schaut mal, glaubt ihr, dass es in USA Büffel gab? Glaubt ihr das? Ja, glaube ich auch. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Es gibt keinen einzigen fossilen Büffel. aus dieser Zeit, wo die Deutschen, die sind an allem schuld, aber ich meine, die Weißen kamen und dann die alle abgeschossen haben aus den Zügen. Warum nicht? Weil wenn der Büffel auf der Prärie umfällt, was passiert mit den Molekülen, mit dem Fleisch? Es verfault, es verwest. Nach wenigen Jahren ist selbst der Skelett schon weg. Es verfault und die Bakterien zersetzen es. Die Schakale essen sich satt und die Wölfe und ja, die Vögel fressen das und irgendwann ist nichts mehr da. Aber wir haben, warum gibt es keine Belege dafür? Weil es oben drauf lag und verfault ist. Aber warum haben wir unendlich viele Belege von verschütteten Tieren? Warum? Weil es eine Sintflut gab, die alle dahin raffte und zugeschüttet hat. Und es ist ganz interessant auch, dass auch festgestellt wurde, dass die schnellen Lebewesen, die schnell laufen konnten, in höheren Lagen gefunden werden. Das heißt also, sie konnten sich noch auf irgendwelche Berge retten. Ja? Die anderen haben es nicht geschafft. Und deswegen findet man so gut wie keine menschlichen Fossilen aus der Zeit der Sintflut, weil die sind nicht weit gekommen, die Menschen. Sie waren ja überrascht. Und Noah hat ihnen gesagt, es kommt das Gericht, aber sie haben ihn ausgelacht und nicht geglaubt. Es gibt viele andere sehr, sehr interessante Dinge. Zum Beispiel sagt die Evolutionstheorie, dass von Affen der Mensch irgendwann kam. Wir kennen alle das Bild, dass er heute 1,80 Meter, 1,90 Meter ist, ja. Aber von einem kleinen Affen immer aufrechter, bis er immer größer wurde, ja. Ihr kennt ja diese Entwicklungsbilder. Aber es gibt einige tausend Jahre alte Skelette, die man gefunden hat, zum Beispiel in der Türkei, ein Mann und eine Frau, die zusammen bestattet worden sind, 3,90 Meter groß, die Frau vielleicht 10 Zentimeter kleiner, also fast 4 Meter. Dagegen ist Goliath klein, Entschuldigung. Ja? Wir haben hier eine Höhe von 3 Metern, du musst dir vorstellen, der Kopf dieser Leute wäre einen Meter höher. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Was das für große Menschen auch waren. Und die Bibel sagt, es gab Riesen. Und was sehr traurig ist, das weiß man auch aus der Wissenschaft, weil das nicht in die Wissenschaft passt, ja, werden diese fossilen Funde aufgekauft von großen Universitäten und vernichtet, verbrannt. Weil das passt nicht in die Lehre. Und warum, wisst ihr, warum das in der Türkei immer noch ausgestellt ist und nicht verbrannt ist? Weil die Türken sind ja auch religiöse Leute. Sie glauben an Allah, dass Allah die Menschen geschaffen hat. Und deswegen hat man dort gesagt, nein, das glauben wir. Und deswegen will man die nicht preisgeben. Sonst gäbe es diese Belege nicht. Und davon gibt es viele Belege, dass es solche auch großen Menschen gegeben hat. Verschiedene andere Belege, die einfach zeigen, es ist unmöglich, was dort an Denkansätzen sind. Vielleicht noch dieses Beispiel in, ich glaube, das war in den USA, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dort ist durch ein Erdbeben ein Bereich abgestürzt, abgebrochen und im Bereich der Flöze. Und dort hat man auf einmal einen versteinerten Baum gefunden, der durch alle möglichen, ein Riesenbaum, der durch ganz, ganz viele Flöze hindurch bis in die Äste noch ganz genau erhalten ist, noch nicht mal gealtert ist. Und das siehst du an der Versteinerung. Und dann hat man das als Riesenfund, das war ganz bekannt, aber jetzt wusste man nicht, was machen wir damit? Weil wenn man denkt, dass dieser Bereich Flöze so viel Millionen Jahre sind, dann müsste der Baum ja diese Millionen Jahre überlebt haben, dann die nächsten Jahre Millionen. Der in der Gesamthöhe ein Riesenbaum müsste der ja unendlich viele Millionen Jahre überlebt haben und oben immer noch eine wunderbare Blätterkrone gehabt haben. Und jeder von uns weiß, dass kein Baum Millionen von Jahren wird. Ein Beleg der Geschichte, dass dieser Baum schnell zugeschüttet worden ist durch die Sintflut. Und was macht man damit? Man hat diesen Baum vernichtet, weil der nicht reinpasst in dieses System. Das muss man sich überlegen. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass das absichtlich ist. Man vernichtet nicht so einen Baum, weil man macht es nur dann, wenn man absichtlich nicht zur Kenntnis nimmt oder absichtlich ignoriert, dass es eine Sintflut gegeben hat. Ja, wenn ich da was gegen habe, muss der Baum weg. Okay? Dann weitere viele Beispiele. Man hat auch einen Mammutschädel gefunden und Mammutschädel ist ja schon sehr, sehr groß. Und interessant ist, dass der Mammutschädel zwischen zwei Flözen drin war. Und dann hat man dort Annahmen gemacht, ja, hat man geforscht und ausgegraben und dann hat man gesagt, dieser Mammutschädel müsste schon so und so viele, also in diesem Flöz, das muss so und so viele Millionen Jahre her sein. Jetzt überlegt mal, wenn ein Büffel keine 30 Jahre auf der Prärie liegt, wie lange konnte denn dieser Mammutknochen gelegen haben, wenn das Millionen von Jahren innerhalb von wenigen Flözen gewesen sein muss und der ist oben an der Schädeldecke immer noch genauso gut erhalten wie unten, wo die Oberkieferzähne zu sehen sind. Da ist der Beleg da, nein, der hat nicht Millionen Jahre gelegen, der wurde zugeschüttet, schnell. Er hatte keine Zeit zum Verwesen. Es war die weltweite Flut. Auch die Tatsache, dass etwas Jahrmillionen braucht, bis es versteinert, das ist auch nicht wahr. Man hat zum Beispiel in den USA einen Cowboy-Stiefel gefunden von einem Cowboy. Und wir wissen alle, dass die Cowboys geritten sind in Amerika vor nicht vielen 100 Jahren, ja. Vor 100 Jahren waren das noch Cowboys, die durch die Gegend geritten sind. Man weiß sogar noch den Hersteller dieses Cowboy-Stiefels. Versteinert. Das kann also nicht Millionen von Jahren gewesen sein. Das heißt also, unter bestimmten Prozessen, wenn das luftdicht abgeschlossen ist, dass es nicht zum Verwesen kommt, geht es ganz schnell, dass ein Tier oder Lebewesen versteinern. Das muss nicht Jahrmillionen sein, wie uns das gesagt wird. Und wir müssen einfach sehen, liebe Freunde, ich habe das, glaube ich, dem Guido mal erzählt, das ist sehr, sehr lange her, als ich ihm gesagt habe, Guido, denk mal drüber nach. Es gibt eine wissenschaftliche Messmethode für Alter und das ist die C14-Methode. Über die Halbwertszeit des radioaktiven C14 kannst du feststellen, wie alt ein Knochen ist. Und wenn das wenige tausend Jahre sind, wie kann es denn sein, dass wir von Millionen Jahren ausgehen? Und damals, weiß ich noch, war der Guido getroffen und sagt, das wusste ich nicht. Und ich sage mal, da passiert was im Kopf, wenn man das weiß. Dann sollte man vielleicht aufhören, absichtlich zu ignorieren, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Wir müssen hier wirklich umdenken. Also es gab eine Sintflut und da kommen die Fossilien her, die Fossilien. Ich möchte nur noch zusammenfassen und dann schließen. Der erste Punkt war, vielleicht kannst du mitgehen, Ernst, auf den ersten Punkt. Alles wurde durch den Herrn Jesus Christus erschaffen. Also ist alles, was wir sehen, alles im Weltall, alles auf der Erde hat Jesus gemacht. Der zweite Punkt, die Engel wurden vollkommen erschaffen. Da gab es noch keine Sünde. Da gab es auch noch nicht den Teufel. Ja, die wurden vollkommen erschaffen. Auch das, was wir nicht sehen, wurde durch Jesus erschaffen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. In 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist. In 6 Tagen. Und wir haben genau gesehen, es waren 6 24-Stunden-Tage. Es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, Und es geschah so. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach. Und es geschah so. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Wir sehen ganz klar, unmissverständlich in der Sprache der Bibel, es waren 24 Stundentage und nicht Jahrmillionen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Revolution im Kopf, weil wenn du das die ganze Zeit lernst, was es nie gab, dann ist das ja was Neues für deinen Geist, oder? Das ist ja neu, aber es ist ganz, ganz wichtig, das neu zu bewerten. Denken wir daran, dass ganz große Männer wie Albert Einstein oder auch Max Planck ganz klar gesehen haben, dass es durch einen Schöpfer Gott entstanden sein muss und dass es nicht wahr ist, dass die Wissenschaft einhellig der Meinung ist, es sei alles durch Evolution. Nein, das wissenschaftliche Lager ist zweigeteilt. Und der vierte Punkt, die Krönung der Schöpfung. Ja, verzeiht mir, wenn ich vielleicht dem einen oder anderen zu nahe getreten bin mit dieser Erkenntnis, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Aber das habe ich aus der Bibel. Ja, muss ich so sagen, es gibt was anderes nicht. Alles andere ist ein Betrug. Das gibt es nicht, was man uns heute vormacht. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen, die Menschen. Und sie sind nicht entstanden von Krokodilen, die zu Pferden wurden, von Pferden, die irgendwann, weiß ich nicht, ja, nachher zu Affen wurden und nachher sind wir daraus geworden. Das ist eine Erfindung, eigentlich zum Kaputtlachen und eigentlich eine traurige Erkenntnis, wie hier steht. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, sagt Jacques Monod, der Nobelpreisträger, der Wissenschaftler. Dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und der andere, der Case, sagt, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Die haben sich entschieden. Die haben gesagt, nein, wir übersehen absichtlich alles, was die Bibel sagt. Gott kann nicht sein. Es muss was anderes sein. Und deswegen glauben sie nach ihren eigenen Worten an Absurditäten. Ja, die Krönung der Schöpfung, Mann und Frau, der vierte Punkt. Und jetzt der fünfte Punkt, es gab eine Sintflut. Und da kommen die ganzen Fossilien her. Und es ist nicht wahr, dass irgendwann primitive Lebewesen lebten und oben dann der Schäferhund zu finden ist in der Erde. Nein, es ist nicht wahr. Das ist eine Theorie, die in den Lehrbüchern ist. So eine Säule hat es nie auf der ganzen Welt gefunden. Wir finden nach der Sintflut ganz durcheinander gemischte, von Tiefen ganz unabhängig zu durcheinander gemischte Knochen von Dinosauriern, genauso wie von Tieren, die heute noch unverändert leben. Nur, dass die Dinosaurier gestorben sind, weil sie die nach der Sintflut nicht mehr diese günstigen Umgebungen hatten, die sie vorher hatten und dadurch dann ausgestorben sind. Ja, liebe Freunde, das sagt die Bibel. Gott hat alles gemacht. Und ich hoffe, lieber Freund, der jetzt beim Bibelkurs dabei ist, dass niemand von euch zu denen gehört, der sich vorgenommen hat, an Absurditäten zu glauben. Dass du nicht zu denen gehörst, die absichtlich übersehen, dass es eine Sintflut gab. Absichtlich übersehen, dass Gott alles gemacht hat. Passen wir also auf, was wir glauben, da entscheiden wir also drüber. Das ist nicht so, dass wir da keine Verantwortung für hätten, was wir glauben. Das ist im Prinzip eine Entscheidung unseres Herzens, was wir glauben. Ja, das nächste Mal haben wir ein neues Thema und das ist etwas, was zu Herzen geht. Ein sehr schönes Thema, was zu Herzen geht. Wusstet ihr, dass wir einen persönlichen Gott haben im Himmel, der ganz persönliche Absichten hat mit dir? Was hat Gott vor mit dir? Er möchte dich einladen. Er hat ganz persönliche Absichten. Das kommt nächstes Mal vor. Ladet dazu gerne ein und kommt wieder beim nächsten Mal zu diesem Thema Gottes Absichten mit dir. Es wird ein persönliches Thema. Heute war das ein bisschen wissenschaftlich. ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, musste man wirklich denken, oder? Wie war's? Ja, was sagst du, Fabio? Ja, musste, haben die Zahnräder ein bisschen arbeiten müssen, ne? Ja. Okay, ich freue mich für jeden, der jetzt auch hier dabei war, liebe Freunde. Ich wünsche euch Gottes Segen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich für jeden, der dabei war. Und ich freue mich auch auf das nächste Thema. Das wird persönlicher, nicht so wissenschaftlich, sondern es wird ganz persönlich. Was hat Gott für Absichten mit mir? Und ich denke, es wird sehr zu Herzen gehen. Ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Euch im Internet alles, alles Gute. Und auch euch, die ihr hier seid, auch alles Gute. Bis nächste Woche. Ja? Bis dann. Tschüss.